Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Ende März ist Zügeltermin und da geht vielmal auch das eine oder andere kaputt, wenn man so einen ganzen Haushalt zügelt. Wer zahlt eigentlich, wenn das Zügeltermin die Vase in Scherben oder das Sofa verkratzt in die neue Wohnung stellt? Es gibt eine Antwort auf diese Frage. Und wir reden über Sicherheit im Auto, was sich hinter all diesen Abkürzungen versteckt, die die neue Sicherheit versprechen. Abkürzungen, da gibt es eine Band, die hat sogar ein Lied dazu geschrieben.
ARD, ZDF, C&A, BRD, DDR und USA.
LCA, LDW und LKS, ACC, CWS und ACA. Was die fantastischen vier, so heisst die Gruppe, ihrem Song können, das kann die Autoindustrie auch. Einen Haufen Abkürzungen präsentieren. Da habe ich gerade noch ein paar. ESC, ABS oder zusammengefasst einfach FAS, was so viel heisst wie Fahrassistenzsystem. Das sind technische Hilfsmittel, die einem im Auto unterstützen und im Notfall helfen sollen, dass es keine schlimme Unfälle gibt. Je neuer das Auto und vielmal je teurer, desto mehr Hilfsmittel sind drin. Die neueste Technik gibt es jetzt gerade in Genf am Autosalon zu sehen. Die Frage ist nur, wenn das Auto schon fast selber fährt, passt man da überhaupt noch genug gut auf und verlernt man dabei nicht auch das Auto fahren? Das ist der Beitrag von Edith Gillmann.
Das Anti-Blockiersystem, das ABS, oder dass das Auto mithilft, wenn man schnell bremsen muss, das ist im Vergleich zu der neuesten Technik schon fast unspektakulär. Heute gibt es viel mehr. Zum Beispiel das ESC, ein System, das einem auf Kurs haltet. Kommt man zum Beispiel ins Schleudern, bremst die Technik automatisch einzelne Räder ab. So, dass man eben wieder geradeaus fährt. Faszinierend aus ACC, damit passt die Autogeschwindigkeit automatisch an den Verkehr an und sorgt für den richtigen Abstand zum vorderen Auto. Bei diesen Systemen geht es primär um die Sicherheit, aber ein paar gehen einen Schritt weiter. Bei VW zum Beispiel, so heisst es am Stand am Automobilsalon zu Genf, kann das Auto dank dem ACC nicht nur bremsen, im Stadtverkehr fährt es so gut wie alleine.
Wir sind in der Lage, Stop-and-Go-Verkehr zu machen. Das heißt, wenn das Fahrzeug steht, reicht ein kleiner Tipp aufs Gaspedal, der nimmt jetzt die Fahrt wieder auf und folgt dann dem vorausfahrenden Fahrzeug.
Nur lenken muss man noch selber. Aber auch da unterstützt einem die moderne Technik. Bei Audi zum Beispiel sitzt neu quasi ein Fahrassistent mit am Steuer.
Wenn Sie jetzt sich mit jemandem angeregt unterhalten bei der Autofahrt und Sie verlassen aus Versehen nur, weil Sie vielleicht gerade mal nicht aufpassen, die Spur, dann gibt es einen kurzen Ruck an der Lenkung und Sie wissen, aha, ich muss kurz was machen.
Grundsätzlich sind die Systeme sinnvoll. Im Ernstfall verhindert Technik einen Unfall oder sorgt dafür, dass es weniger schlimm ausgeht. Die Frage ist nur, wenn uns Technik auch im normalen Verkehr immer mehr abnimmt, passt man dann noch gleich auf? Hat man dann nicht das Gefühl, wenn das System ja helfen, dann kann man gut angeregt diskutieren oder ein SMS schreiben oder ein Sandwich essen? Die Gefahr ist realistisch, gibt Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen im Astra zu. Aber
man sollte natürlich und man darf auch nicht trotz diesen Systemen im Auto jetzt einfach blind durch die Gegend durchfahren. Also nicht quasi den Sicherheitsgewinn mit einer risikoreicheren Fahrweise schon vorher kompensieren.
Aber auch wenn man sich nicht bewusst ein bisschen weniger konzentriert, unbewusst macht man es eben vielleicht doch, sagt der Amos Cohen. Als ehemaliger Psychologieprofessor an der Universität Zürich hat er sich jahrelang mit dem Thema Strassenverkehr beschäftigt. Wenn sich der Mensch sicher fühle, dann werde man automatisch sorgloser.
Je sicherer man sich subjektiver fühlt, umso eher vernachlässigt er, seine Aufgabe wahrzunehmen.
Dazu kommt, je länger man sich auf technische Hilfsmittel verlässt, desto schlechter findet man sich ohne zurecht. Beispiel gäbe es aus der Fliegerei, wo sich Piloten und Co-Piloten voll auf Technik verloren haben. Und genau darum sei es zu fatalen Zwischenfällen gekommen. Ähnliche Effekte, sagt der Amos Cohen, könnte es auch bei den Fahrassistenzsystemen im Auto geben. Ein Problem ist die Reaktionszeit. Wenn zum Beispiel ein System plötzlich nicht mehr piepset, weil man über dem zu nahe auffährt, merkt man das nicht sofort. Und wenn man es merkt, ist man zuerst einmal überrascht.
Und diese Überraschung führt dazu, dass der Mensch zuerst realisieren muss, dass das System ausgefallen ist. Und es bedeutet zugleich, dass der Mensch dann langsamer reagiert.
Und das ist dann vielleicht spät und es passiert ein Unfall. Ein anderes Problem ist, wenn die Technik zwar noch funktioniert, aber eben nicht mehr richtig. Wenn zum Beispiel ein System, das den Abstand sollte regeln, im Auto vorne dran viel zu nahe auffährt. Eigentlich müsste man das ja realisieren, sagt der Verkehrspsychologe Amos Cohen. Aber wer sich an technische Hilfe gewöhnt hat, wird nach einer gewissen Zeit techniktreu und merke Fehler kaum mehr.
Es muss schon ein sehr grosser Fehler auftreten, damit es als solche erkannt wird. Es kann aber sein, dass der Mensch sich derart an die Geräte verlässt, dass er sich selber nicht zutraut, das wahrzunehmen, was die Augen aufnehmen.
Das heisst auch, wenn man das Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt, reagiert man trotzdem nicht, weil man der Technik mehr vertraut als den eigenen Augen. So weit ist es im Moment im Strassenverkehr noch nicht. Ausgeklügelte Fahrassistenzen gibt es noch zu wenig lang, als dass sie selbstverständlich wären. Und dazu kommt, so Technik ist teuer und vor allem in luxuriösen Autos eingebaut. Dank dem technischen Fortschritt dürfte in ein paar Jahren aber ein Haufen serienmässig sein, wo wir heute noch darüber staunen. Die BFU, die Beratungsstelle für Unfallverhütung, setzt sich neu mit einer Kampagne dafür ein, dass immer mehr Autos mit so System ausgerüstet sind. Dass technische Hilfe im Notfall Sinn macht, das steht außer Zweifel. Aber was ein System langfristig bei den Autofahrern bewirkt, das wissen wir nicht genau, gibt Daniel Minna von der BFU zu.
Es ist tatsächlich so, dass gewisse Gefahren vorliegen können. Im Moment wissen wir vom wissenschaftlichen Material her nicht, ob da tatsächlich auch zum Teil ein Unfallgeschehen vergrößert werden durch solche Systeme. Aber es ist so, dass gewisse Bedenken können aufkommen, die man sicher auch muss berücksichtigen muss.
Auf was man bereits jetzt das Auge hat, das sei die Reizüberflutung. Je mehr so Systeme in einem Auto drin sind, desto mehr Informationen prasseln unter Umständen auf den Autofahrer ein.
Da muss man sicher zum Beispiel schauen, sodass nicht ständig irgendwas piepset, hornet und tut, und man muss schauen. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, man ist auch dran, das zu entwickeln.
Oder anders gesagt, mit der Kampagne für das intelligente Auto macht sich die BFU nicht dafür stark, dass man jetzt alle möglichen technischen Hilfen ins Auto einbaut, sondern eben die, die unter dem Strich der Sicherheit dienen und sicher nicht ablenken. Und dazu gehören die nicht alle Fahrassistenzen, die es auf dem Markt gibt, sagte Daniel Menna. Ein Fragezeichen würde er hinter ein System machen, das zum Beispiel ein Auto selber sieht. Eine Kamera erkennt dort Geschwindigkeitstafeln oder Überholverbote am Strassenrand und zeigt die dann auf dem Armaturenbrett an. Auch für den Verkehrspsychologen Amos Cohen ist so etwas eher kontraproduktiv.
Der Mensch kann beim Autofahren im Durchschnitt am Tage 3 Objekte beachten, mehr nicht. Eine höhere Informationsfrequenz stiftet mehr Verwirrung, als nützliche Hilfe bringt.
So Systeme können also unter Umständen mehr schaden, als dass sie nützen, wenn sie den Autofahrer mehr ablenken als unterstützen oder wenn sie das System nicht mehr oder falsch informieren und der Autofahrer wegen dem einen Fehler macht. Nur, wie sieht es denn in so einem Fall eigentlich rechtlich aus? Ist es künftig möglich, dass nach einem Unfall jemand sagt, er könne nichts dafür? Schliesslich hat das Auto nicht reagiert oder nicht gewarnt. Nein, sagt Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen, das sei nicht möglich. Die Grundvorgaben im Strassenverkehrsrecht, die sagen da völlig klar.
Verantwortlich für die Fahrweise, für die sichere Fahrweise, ist einzig und allein der Mensch am Lenkrad. Egal, wie manches so System im Fahrzeug eingebaut ist.
Ein paar Fahrassistenzsysteme sind für neuere Autos schon bald obligatorisch. Laut dem Bundesamt für Strassen Astra zieht die Schweiz in diesen Fragen mit der EU mit. Ab dem Februar 2011 sind dort ABS- und Bremsassistenten für Neuwagen obligatorisch. Und ab dem November 2014 müssen Autos auch ein ESC haben, also ein System, das den Kurs vom Auto korrigiert und Schleudern verhindert. Auf der Espresso-Seite, also bei drs1.ch und Espresso, hat es übrigens auch noch einen Beitrag von der Fernsehsendung Einstein über Fahrassistenzsystem. Ja, und wenn wir schon beim Autofahren sind. Verkehrsinfo DRS von 8.31 Uhr in der Region Zürich. Stau oder stockender Verkehr auf dem Nordring in Richtung Bern und auf der A3 in Richtung Wiedikon zwischen der Verzweigung Zürich Süd und Zürich Brunau. Wie ist es jetzt reingegangen bei dem Beitrag vorher über Fahrassistenzsystem? Haben Sie auch ein bisschen das Gefühl gehabt, es gibt auf jeden Fall nichts, was es nicht gibt. Die Liste von den Abkürzungen von so technischen Hilfen im Auto ist also wirklich auf jeden Fall lang. Aber ABS, ESP, LCA oder LKS, das ist erst der Anfang. Was man sich beim
Auto kaufen, dann neuerdings auch noch müsste durch den Kopf gehen lassen. Und was uns in der schönen neuen Zukunft so alles könnte erwarten, über das hat sich Yvonne Hafner ihre Gedanken gemacht.
Reifendruckkontrollsystem, Nachtsichtassistent, Berganfahrhilfe, Bergabfahrhilfe, adaptiver Fernlichtassistent, Abstandsregelung, Tempomat, Totwinkelüberwachung, Antriebsschlupfregelung, elektronische Differentialsperre, adaptives Kurvenlicht, Motorschleppmomentregelung. Habt ihr nur Bahnhof verstanden? Dann seid ihr definitiv nicht allein. Ohne Minimum einen Doktortitel in angewandter Physik wird man sich in Zukunft nicht mehr mit seinem Autohändler verständigen. Da gibt es den Innenspiegelbeobachter, den Objekt auf der Fahrbahnerkenner, die automatische Abstandskontrolle, den Tunnelerkennungssensor, den Vollbremsungswarner, den Hindernaufprallschutz, die Ultraschall-Einparkhilfe, den Totwinkelüberwacher, den Regensensor, den Spurwechselassistent und die automatische Verkehrsschilderkennung. Und mit dem ist nicht etwa fertig. Irgendwann, sage ich euch, wird uns das Auto dermassen überlegen sein, dass wir zu einer menschlichen Beifahrerpuppe degradiert nur noch reinsitzen und staunen können. Über einen automatischen Abbieg- und Blinkregulator, einen Wetterbericht auf die Windschutzscheibenprojizierer, einen Fußgängerstreifendetektor und einen integrierten Blitzkastenscanner, einen satellitengesteuerten Parkplatzfinder, einen automatischen Radiofrequenzwechsler und schlechte Musikerkenner, ein Kindergeschreidämpfer, ein Windböen-Gegensteurer, ein Müdigkeitserkennungsgesichtsscanner und das Beste, ein automatischer Atemluft-Alkoholpegelmesser mit einer integrierten Polizeibenachrichtigungsassistenz. Ein winziger Nachteil sehe ich allerdings. Bei so viel Intelligenz im Auto werden wir in Zukunft nicht mehr merken, wenn wir neben dem Portemonnaie auch das Hirn an der Tankstelle heilen liegen.
Die Yvonne Hafner mit dem, was uns in Zukunft noch so alles könnte erwarten. Deren sei es 4 Minuten. Über 8:30 ist es jetzt. Wir kommen zur Rechtsfrage.
Stimmt das so? Ist das?
Stimmt
das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Doris Longo gibt Antwort.
Zehntausende von Leuten zügeln wieder Ende März. Der 1. April ist in vielen Kantonen immer noch der offizielle Zügeltermin. Und das Thema Zügeln beschäftigt uns darum in der Rechtsfrage. Das Mal geht es um Zügelmannen, ein kaputtes Sofa und eine offene Rechnung. Dazu hat uns Brigitte Schumacher aus Gaslano geschrieben.
Meine fast neue Ledercouch wurde beim Zügeln beschädigt. Die Zügelmänner hatten das Sofa nicht mit einer Decke geschützt. Als sie dieses sehr unsorgfältig durch einen Gang trugen, scheuerte das Sofa an der Wand. Dabei wurde das Leder und die Holzfüße beschädigt. Obwohl ich der Zügelfirma mehrere Briefe geschrieben habe, weigert sich diese, den Schaden zu bezahlen. Die Zügelmänner streiten alles ab. Frau Slongo, was kann ich da tun?
Ja, die Frage die schauen wir jetzt genauer an mit unserer Rechtsexpertin Doris Slongo. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Das Sofa ist beim Zügeln also kaputt gegangen. Welche Recht hat jetzt der Frau Schumacher?
Frau Schumacher hat das Recht, dass die Zügelfirma den Schaden zahlt. Wenn es tatsächlich so ist, dass die Zügelleute das Sofa beschädigt haben und man ihnen einen Vorwurf machen kann, dass sie zu wenig aufgepasst haben.
Jetzt bestreitet aber die Zügelfirma, die Zügelmannen, dass sie da etwas kaputt gemacht haben. Was kann jetzt Frau Schumacher machen?
Ja, da sind wir beim zentralen Punkt vom Beweis, was ja oft das Thema ist. Wer behauptet, muss beweisen. Das ist ein Grundsatz in unserem Recht. Und Frau Schumacher behauptet, dass der Schaden durch Zügelleute entstanden ist, also muss sie das auch beweisen.
Und wie?
Am besten wäre es natürlich, wenn sie Zeugen hätte, die dabei gewesen wären, die das gesehen hätte, dass das passiert ist. Oder dass sie Zeugen hätte, mindestens, wo wissen, dass das Sofa vor dem Zügeln tadellos war und nach dem Zügeln gerade sehen, dass es eben anders ist, dass es beschädigt ist und wo dann gerade auch noch Fotos davon machen würden.
Also wir spitzen es jetzt noch zu, es gibt keine Zeugen. Was ist dann?
Dann wird es sehr schwierig. Den Schaden kann man eventuell noch mit einem Gutachten von einem Experten beweisen. Eventuell gibt es Abriebsspuren im Gang, die die Experten könnte verwenden können, um feststellen, wie der Schaden entstanden ist und eben beweisen, dass er durch Zügelleute verursacht worden ist. Aber so eine Expertise ist natürlich sehr teuer. Das lohnt sich nur, wenn es um wirklich grosse Werte geht oder wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, die so Expertisekosten zahlt.
Wenn jetzt der Zügelmann oder die Zügelfirma den Schaden nicht übernimmt. Kann ich jetzt das meiner Hausratsversicherung melden?
Nein, die Hausratsversicherung von der Frau Schuhmacher, die zahlt so einen Schaden nicht, weil der nicht versichert ist, das Risiko nicht versichert ist, gemäss Police und den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Das heisst, so Transportschäden sind normalerweise in der Hausratsversicherung nicht eingeschlossen.
Kommen wir vielleicht noch zu einer allgemeinen Frage. Jetzt beim Zügeln, wie sind denn Möbel allgemein geschützt oder versichert? Haben Zügelfirmen eine Haftpflichtversicherung, wo sie dann das Zeug würden eben übernehmen, wenn etwas passiert?
Die einen haben, aber nicht alle haben. Und es ist nicht obligatorisch. Darum ist es ganz ratsam, dass man die Zügelfirma fragt, bevor man sie engagiert, ob sie eine solche Versicherung haben für solche Schäden. Und sich sogar allenfalls noch die Police vorlegen lassen, wenn man nicht ganz sicher ist, dass die Antwort richtig ist. Es lohnt sich also, dass man eine Firma wählt, die so eine Versicherung hat, weil sie dann eben auch weniger in die Versuche kommt, einen Schaden abzustreiten, der wirklich passiert ist.
Es geht jetzt tatsächlich etwas kaputt. Wir bleiben bei dem Beispiel von dem Ledersofa. Welchen Schadenersatz kann man da geltend machen?
Der Schadenersatz ist so gross, wie die Kosten sind, die man braucht, um das Möbelstück zu reparieren. Und allenfalls der Werteinbuss, den das Möbel noch könnte haben, trotz Reparatur. Wenn das Möbel nicht mehr repariert werden kann, dann ist der Schadenersatz so gross, wie der Wert des Möbels ist, den es dann noch hatte, der sogenannte Zeitwert.
Jetzt gehen wir mal weg von der Zügelfirma und kommen zu den guten Freunden, oder? Dann zügelt man und schreibt mal ein Mail im Freundeskreis, wer würde helfen. Und tatsächlich erbarmen sich ein paar Leute, kommen helfen. Machen dann etwas kaputt? Ist dann der Kollege schadenersatzpflichtig, obwohl er ja eigentlich freiwillig mitgeholfen hat?
Ja, das ist tatsächlich so. Jeder, der einem etwas kaputt macht, und wenn es so ein lieber Helfer ist, wird schadenersatzpflichtig. Nicht im vollen Umfang, weil er nicht gegen Geld zügelt, weil das ein Freundschaftsdienst ist. Umgekehrt zu den Zügelleuten, die eben Geld bekommen, dort gibt es den vollen Schadenersatz. Und trotzdem, denke ich, ist es wichtig, dass man die Situation mit den Freunden bespricht und sagt, es könnte sein, dass etwas kaputt geht, habt ihr eine Haftpflichtversicherung. Und wer noch keine hat, der tut gut daran, eine abzuschliessen, weil die sowieso ja nützlich ist.
Also, dass dann nicht nur das Sofa kaputt ist, sondern auch die Freundschaft, das sollte man verhindern. Doris Longo, fassen wir noch mal zusammen. Ende Monat zügeln ganz viele Leute. Es kann der ein oder andere Schaden geben, wenn man sich jetzt gerade am Vorbereiten ist drauf und eine Zügelfirma beauftragt hat. Auf was muss man besonders achten?
Man sollte eine Zügelfirma wählen, die einen guten Ruf hat. Es lohnt sich also, dass man nachforscht, dass man Referenzen einholt. Und es sollte eine Firma sein, die eine Versicherung hat für so Schäden, weil sie dann eben auch eher bereit ist, so einen Schaden zu decken, die Versicherung anzumelden, eben zuzugeben, dass er passiert ist. Und dann ist hilfreich, dass man vor dem Zügeln den Zustand von den Sachen, die einem besonders am Herz liegen oder besonders wertvoll sind, überprüft, Fotos macht und wenn möglich mit einem oder zwei Zeugen anschaut und durch sie bestätigen lässt, dass die einwandfrei sind oder eben nur die und die Schäden haben und dass man nach dem Zügeln gerade mit diesen Freunden, mit wieder Fotos auch feststellen lässt, wie der Zustand der Möbel ist, damit man so einen Schaden auch wirklich beweisen kann. Und wenn Freunde beim Zügeln helfen, dann ist es ratsam, dass man miteinander bespricht, was passiert, wenn einem Freund ein Fehler passiert und etwas kaputt geht. Und dass die Freunde doch noch eine Haftpflichtversicherung abschliessen sollen, wenn sie das nicht schon gemacht haben.
Herzlichen Dank, Doris Slongo. Wenn jetzt auch Sie daheim denken, ah, ich hätte auch mal so eine Frage, wo es ums Thema Recht geht und möchte gerne beantwortet haben und Sie denken, das könnte ganz viele andere Leute auch interessieren, schicken Sie uns Ihre Frage kurz und bündig per Mail. Den Link dazu gibt es im Internet, drs1.ch und dort einfach bei Espresso anklicken. Sie finden dann die Rechtsfrage oder per Post DRS1 Espresso 8042 Zürich. DRS1 Espresso 8042 Zürich oder im Internet unter drs1.ch. Und wenn wir schon im Internet sind, gehen Sie doch einmal schauen. Also ich gehe jetzt einmal drauf, drs1.ch, dann auf Espresso. Und wenn Sie dort auf Espresso klicken, ist einerseits die Sendung von heute drauf und unten dran Service. Und bei dem Service hat es einen Konsumquiz. Dann klicke ich jetzt gerade auch einmal an. Da gibt es verschiedene Fragen, die Sie Ihr Konsumwissen können testen können. Wir helfen Ihnen jetzt gerade bei der ersten Frage. Was für gesetzliche Zahlungsfristen gelten bei Rechnungen? Drei Sachen zur Auswahl. Keine, 10 Tage, 30 Tage. Jetzt haben wir die Expertin noch im Studio, Doris Longo. Was gelten für gesetzliche Zahlungsfristen? Was muss ich jetzt da klicken?
Ja, also keine.
Keine.
Das Gesetz gibt keine Zahlungsfrist.
Gut, also erste Frage richtig beantwortet. Weiter die anderen Fragen bzw. Antworten verraten wir Ihnen nicht. Viel Spass beim Konsumquiz auf drs1.ch.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.